Ich lese den Bibeltext zur heutigen Predigt und der steht in 1. Mose 18, die Verse 16 bis 33. Und ich lese nach der neuen evangelistischen Übersetzung. Dann brachen die Männer auf. Abraham begleitete sie. Als sie die Ebene von Sodom unter sich lagen sahen, dachte Jahwe: Soll ich Abraham verheimlichen, was ich vorhabe? Er soll doch der Vater eines großen und mächtigen Volkes werden, und durch ihn sollen alle Völker der Erde Segen empfangen. Denn mit ihm habe ich Verbindung aufgenommen, damit er seinen Nachkommen und seinen weiteren Nachkommen aufträgt, den Geboten Jahwes zu folgen, das Recht zu achten und Gerechtigkeit zu üben. So kann Jahwe auch seine Zusage an ihn einlösen. Jahwe sagte also: Schwere Klagen sind über Sodom und Gomorra zu mir gedrungen. Ihre Sünde ist offenbar gewaltig groß. Darum will ich hinabsteigen und sehen, ob ihr Tun wirklich dem Schreien entspricht, das zu mir gedrungen ist. Ich will wissen, ob es so ist oder nicht. Da wandten sich die Männer ab und gingen nach Sodom, während Jahwe noch bei Abraham stehen blieb. Abraham trat dicht heran und sagte: Willst du wirklich den Gerechten mit dem Gottlosen umbringen? Vielleicht gibt es 50 Gerechte in der Stadt. Willst du die mit umkommen lassen und den Ort nicht wegen der 50 verschonen? Du kannst doch den Gerechten nicht mit dem Gottlosen töten und die einen nicht genauso wie die anderen behandeln. Das kannst du auf keinen Fall tun. Sollte sich der Richter der ganzen Welt nicht selbst an das Recht halten? Wenn ich 50 Gerechte in der Stadt finde, erwiderte Jahwe, werde ich ihretwegen dem ganzen Ort vergeben. Da nahm Abraham wieder das Wort auf. Ich habe mich nun einmal vorgewagt, zu meinem Herrn zu reden, obwohl ich nur Staub und Asche bin. Vielleicht fehlen an den 50 Gerechten nur 5. Willst du wegen dieser 5 die ganze Stadt vernichten? Nein, ich werde sie nicht vernichten, wenn ich 45 dort finde, erwiderte er. Abraham fuhr fort: Und wenn es nur 40 sind? Dann verschone ich sie wegen der 40, erwiderte er. Bitte, mein Herr, sagte Abraham, werd nicht zornig, wenn ich weiterrede. Vielleicht finden sich nur 30. Dann verschone ich sie wegen der 30. Da fing er wieder an. Ich habe es nun einmal gewagt, zu meinem Herrn zu reden. Vielleicht finden sich 20 dort. Auch wenn es nur 20 sind, vernichte ich sie nicht. Bitte werd nicht zornig, Herr, sagte Abraham. Ich will nur noch einmal reden. Vielleicht findet man auch nur 10. Ich verschone sie auch wegen der 10, antwortete Jahwe. Dann brach er das Gespräch ab und ging weg. Abraham kehrte nach Hause zurück.
Hi, ich heiße Aaron Köhler und ich bin Pastor von Mittenring Cottbus. Und falls du das noch nicht wusstest, wir als Gemeinde hier in Cottbus sind ein Tochtergemeindeprojekt von Mittendrin Potsdam. Und wir freuen uns als Gemeinde, mit euch verbunden zu sein. Und ich möchte heute anknüpfen in dieser Predigt an die Reihe, die in den letzten Wochen bei euch lief, Abraham und das Evangelium. Es geht da um eine Geschichte von Abraham, einer der zentralen Personen in der Bibel. Und da wird uns am Anfang der Bibel davon berichtet. Und wenn du bisher noch nichts davon mitbekommen hast, dann kannst du gerne auf dem YouTube-Kanal von Mittendrin Potsdam schauen. Da gibt es weitere Predigten dazu. Und heute geht es weiter mit einem Gespräch zwischen Abraham und Gott. Man könnte auch sagen, es ist eigentlich wie ein Gebet. Aber nicht nur irgendein Gebet, sondern ein außergewöhnliches Gebet. Und ich wollte dir am Anfang mal die Frage stellen: Hast du schon mal ein außergewöhnliches Gebet gesprochen? Ich kenne einige Leute, die würden von sich sagen, dass sie eigentlich gar nicht an Gott glauben. Und trotzdem gab es Situationen im Leben dieser Leute, wo man mal sozusagen was losgeschickt hat gen Himmel. Ein außergewöhnliches Gebet, außerhalb der Gewohnheiten. Aber besondere Zeiten brauchen manchmal besondere Maßnahmen. Und wenn es auch mal ein Gebet ist, warum auch nicht? Vielleicht antwortet Gott ja. Man verliert ja auf jeden Fall nichts. Und so ein außergewöhnliches Gebet haben wir heute auch. Und ich möchte euch gerne mit reinnehmen, was so außergewöhnlich an diesem Gebet war und was wir daraus lernen können. Und ich möchte mit euch gerne über 3 Punkte nachdenken. Das erste ist, wie Abraham betet. Das zweite, warum er so betet. Und das dritte, wie wir so beten können. wie Abraham betet. Es gibt ein paar Dinge, die Abrahams Gebet sozusagen kennzeichnen und uns vielleicht auch überraschen. Sein Gebet ist eine Reaktion auf einen Gott, der wirklich lebt. Sein Gebet ist extrem und in dem Gebet schaut er von sich selbst weg. Lass uns darüber mal kurz nachdenken und schauen wir dazu mal in den Text rein. Sein Gebet ist eine Reaktion auf einen Gott, der wirklich lebt. Interessant ist in Vers 17, wer beginnt sozusagen dieses Gespräch oder dieses Gebet? Es ist nicht Abraham. Abraham schießt nicht irgendein Feuerwerk hoch und sagt, oh Gott, bist du irgendwo da draußen, sondern Gott beginnt. Und Abrahams Gebet ist eine Antwort auf Gottes Rede. Gottes Rede sozusagen am Anfang provoziert Abrahams Gebet und er beginnt nicht damit, dass Abraham einfach spricht, sondern dass Gott spricht. Und ich glaube, das können wir lernen, wenn wir über Gebet nachdenken. So funktioniert echtes Gebet. Und ich glaube, wir sind schnell darin, wenn wir beten, uns vielleicht zurechtzulegen, wie wir uns Gott wünschen oder manche Dinge. Und ich höre in Cottbus ab und zu, dass Leute auch sagen, ja, ich habe ja so meinen Glauben. Nicht so wie du vielleicht. Und dann frage ich oft, ja, was ist das für ein Glaube? Woran erkennst du, dass du es tatsächlich mit einem echten Gott zu tun hast? Und ich glaube, wir erkennen das daran, wenn wir einen Gott haben, der uns herausfordert und widerspricht. Wenn dem nicht so ist, dann haben wir nur einen Gott, der eigentlich eine Projektion von uns selbst ist. Was meine ich damit? Ich habe einen 3-jährigen Sohn und den habe ich kürzlich aus dem Kindergarten abgeholt. Und dann sind wir nach Hause gefahren und er stieg aus dem Fahrradanhänger raus und ruft so, hey Papa, da ist eine Kellerasse. Ich so, cool, oder? Aber bitte nicht drauftreten. Und ich stelle das Fahrrad in die Garage, komme wieder raus und da kommt mein Sohn angerannt und ruft, die Kellerasse bewegt sich nicht mehr. Ich so, bist du draufgetreten? Ja, warum? Weil ich wollte, dass die Kellerasse schlafen kann. Und dann habe ich ihm gesagt, ich möchte nicht, dass du auf Kellerasseln drauftrittst. Gott hat die sich ausgedacht und sie gemacht und wir sollen gut auf sie aufpassen und sie nicht einfach kaputt treten. Und dann mein Sohn, ja, aber Gott hat gesagt, man darf auf Kellerasseln drauftreten. Und ich musste so in mich hineinschmunzeln. Wir haben diese theologische Diskussion dann nicht weiter vertieft. Aber mein Sohn hat sich in dem Moment sozusagen Gott zurechtgelegt, der seiner Projektion entspricht. Und ich glaube, dass in uns manchmal auch dieses Kind schlummert sozusagen und dass wir auch schnell so unterwegs sind, unser eigenes Bild von Gott zu haben, wie wir ihn uns vorstellen. Und wenn du einen Gott willst, aber der wirklich dich und diese Welt verändern kann, dann brauchst du einen Gott, der dir auch mal widersprechen kann. Ein Gott, der mit dir redet. Ein Gott, der einen Willen hat und Worte sagt, die deinem Willen auch widerstreben. Hast du mal in der Bibel gelesen und hast dort vielleicht Dinge gefunden, die dich tierisch aufgeregt haben? Ich glaube, das ist ein Kennzeichen dafür, dass du es tatsächlich mit dem lebendigen Gott zu tun hast. Dann hast du einen Gott, der dich herausfordert und nicht nur eine Projektion von dir selbst. Ein Gott, den du nicht erfunden hast. Und ich glaube, das ist der einzige Weg, einen Gott zu finden, der wirklich den Unterschied machen kann. Es geht nur als Antwort auf einen Gott, der zuerst zu uns spricht und zu uns kommt. Abrahams Gebet ist eine Reaktion auf Gottes Reden. Sein Gebet ist eine Antwort, als er Gottes Wort gehört hat. Das ist das Erste. Und das Zweite, was wir hier entdecken, ist, dass Abrahams Gebet total extrem ist. Was meine ich damit? Also wir sehen hier in diesem Text, könnt ihr nochmal reinschauen, man spürt da so eine ganz intensive Vertrautheit. Abraham feilscht fast mit Gott und immer wieder fragt er nach, Abraham will mehr. Und immer wenn Gott sagt, okay, dann geht er noch weiter. Und ich merke, wie in mir da was anklopft und sagt, boah, ganz schön forsch dieser Kerl, dass er so mit Gott redet. Also so ganz vertraut. Und gleichzeitig ist dieses Gebet, obwohl es so fordernd und vertraut ist, viel unterwürfiger oder viel demütiger, als wir es, glaube ich, gewohnt sind. Also wir sehen in dem Gespräch, dass Abraham sagt, ich bin nur Staub und Asche. Sei nicht böse, sagt er dann an anderen Stellen in Versen 32 immer wieder. Und da kommt ein Extrem zum Ausdruck. Einerseits ist Abraham total unterwürfig und zeigt seine Schwäche und gleichzeitig ist da so eine Zuversicht, dass Gott tatsächlich segnen möchte, dass Gott tatsächlich etwas tun möchte. Und ich glaube, viel stärker als wir das oft denken. Also extrem bescheiden und gleichzeitig so vertraut. Und das ist ein abenteuerliches Gebet, ein ganz persönliches, intimes Gebet, etwas, wo Leidenschaft drinsteckt. Und Abraham hatte so ein Gebetsleben. Weder so formal noch irgendwie vage, sondern lebendig, persönlich, real. Es ist abenteuerlich, leidenschaftlich. Dieses Gebet ist extrem, extrem bescheiden, gleichzeitig extrem mutig. Das ist das Zweite, was wir sehen. Ich glaube, das Dritte, er schaut in diesem Gebet von sich selbst weg. Was meine ich damit? Wenn wir beten, wie oft geht es eigentlich darum, dass es irgendwie darum geht, dass wir Kraft für den Tag bekommen, dass unsere Sehnsüchte erfüllt werden? Aber Abraham ist anders. Er hat diese persönliche Beziehung zu Gott und er nutzt sie nicht für seine eigenen Bedürfnisse, sondern für wen betet er? In Vers 20 steht, es hat einen Aufschrei gegen Sodom gegeben. Und dieses Wort Aufschrei ist im Hebräischen ein Wort, was die Schreie der Opfer von gewaltsamer Ungerechtigkeit zum Ausdruck bringt. Das ist der Grund für Gottes Gerichtsandrohung. Sodom und Gomorra bildeten städtische Gesellschaften, wo Randgruppen, Schwache und Arme unterdrückt wurden. Und Gott sagt, ich gehe da jetzt runter und ich will mir das ansehen, ob sie die Menschen unterdrücken, und dann spreche ich ein Gerichtsurteil, wie es in Vers 21 heißt. Und Abraham weiß genau, wie böse diese Stadt ist. Und was sagt er? Er sagt in Vers 24, verschone sie, vergib ihr. Warum macht Abraham das? Wer die Geschichte kennt, der könnte sagen, ja, da ist ja dieser Neffe von Abraham, Lot, mit seiner Familie und seinen beiden Töchtern. Und Abraham sieht also seine Verwandtschaft und deswegen bittet er Gott, die beiden Städte zu verschonen. Aber die Frage ist dann, warum bittet er Gott nicht einfach so und sagt, guck dir diese Stadt an mit ihren ganzen Vergewaltigern. Gott, mach mit ihnen kurzen Prozess, aber nimm vorher diese Familie einfach raus. Aber was Abraham verlangt, ist viel, viel mehr. Er bittet für diese ganze Stadt und das, obwohl dort so viele Gräueltaten verübt worden sind. Er sagt, verschone diese Stadt. Abraham redet so mit Gott und er weiß, dass das eigentlich gefährlich ist, so vor Gott zu treten. Und er nimmt sein Leben in die Hand, um Gott zu bitten, dass er Sodom und Gomorra vergibt und verzeiht. Und Abraham nimmt die persönliche Beziehung, die er zu Gott hat, und versucht, diese verruchte Stadt zu retten. Er schaut nicht zuerst auf sich selbst. Er ist nicht da mit seiner Einkaufsliste und sagt, gib mir das, gib mir Stärke, hilf mir für meine besonderen Ziele, meinen persönlichen Frieden. Er betet für das Wohl von den Menschen um ihn herum. Einschließlich der Menschen, die so viel Abscheuliches tun. Er kümmert sich um diese Stadt. Und ich finde es eigentlich unglaublich, was hier passiert. Und vielleicht ist es auch eine spannende Frage an uns. Betest du so? Werden deine Gebete von den Bedürfnissen deiner Stadt, Potsdam oder hier Cottbus, dominiert? Betest du so für die Menschen um dich herum? Betest du mit dieser Demut, Zurückhaltung und gleichzeitig mit dieser Zuversicht? Das hat Abraham getan. So hat er gebetet. Und die Frage ist, warum konnte Abraham so beten? Und ich glaube, was das Geheimnis von diesem Gebet ist, was so selbstlos ist und auf andere fokussiert, so abenteuerlich und so leidenschaftlich und gleichzeitig so persönlich, er hat damit zu tun, Abraham beruft sich auf Gottes Eigenschaften, auf das, wie Gott selbst ist. Er betet auf der Grundlage, wie Gott sich sozusagen selbst vorstellt. Und es geht hier Abraham nicht zuerst um ihn selbst, sondern es geht eigentlich zuerst um Gott. Was meine ich damit? Also er sagt quasi, wenn du so und so bist, warum können wir dann deswegen nicht das und das tun? Das macht dieses Gebet so anders, so lebendig, so extrem. Und es sind zwei Eigenschaften Gottes, auf die sich Abraham beruft. Zuerst in Vers 25 heißt es, soll der Richter der ganzen Welt nicht richtig handeln? Und das ist natürlich eine rhetorische Frage. Und was das bedeutet ist, Gott ist ein gerechter Gott. Das steht fest. Gott ist ein Gott der Gerechtigkeit. Und Abraham möchte Aufschub für Sodom und Gomorra bekommen, aber eine Sache weiß er, dass Gott seine Gerechtigkeit nicht aufgeben wird. Er ist ein gerechter Gott. Und ich glaube, uns gefällt dieser Gedanke natürlich nicht, wenn wir diesen Text auch lesen. Da ist ein Gott, der diese Stadt richtet und sowas anstellt. Aber wenn wir, glaube ich, tief in uns hineinschauen, wünschen wir uns nicht auch, dass Ungerechtigkeit besiegt wird? Dass Menschen Gerechtigkeit erfahren? Ich meine, aktuell sehen wir ja auch durch diese Krise, dass die Armen und Schwachen, dass es sie eigentlich noch viel, viel stärker trifft. Und wo wir hinschauen, sehen wir so viel Ungerechtigkeit, so viel Versagen. Und die Frage ist immer wieder, gibt es da noch Hoffnung? Und ich glaube, es gibt dann Hoffnung und Perspektive für diese Welt, wenn es einen Gott gibt, der gerecht ist. Sonst sind wir uns selbst überlassen. Gott ist ein Gott der Gerechtigkeit und Abraham weiß darum. Das ist das eine, die eine Eigenschaft Gottes. Das andere, was Abraham auch weiß, ist, dass Gott ein Gott der Gnade ist. In Vers 18 und 19 sagt Gott, nein, ich will es ihm nicht vorenthalten. Schließlich wird er durch mich zum Stammvater eines großen und mächtigen Volkes, sagt Gott zu Abraham. Und nicht nur das, alle Völker der Erde sollen durch ihn am Segen teilhaben. Ich selbst habe ihn dazu auserwählt, dass er auch seine Familie und seine Nachkommen so leben lehrt, wie es mir gefällt. Sie sollen das Recht achten und Gerechtigkeit üben, damit ich meine Zusage einlösen kann, die ich Abraham gegeben habe. Vielleicht dachte Abraham am Anfang seines Lebens, als er von Gott sozusagen ausgewählt wurde, boah, ich bin von Gott ausgewählt, ich bin eigentlich ein ziemlich toller Hecht. Aber ich glaube, inzwischen weiß er, dass das nicht stimmt. Er hat Gott im Stich gelassen. Er hat Gott nicht geglaubt. Er hat alle möglichen dummen Dinge getan. Und weißt du was? Gott kommt immer noch zum Mittagessen vorbei. Darum ging es letzte Woche, als Tim gepredigt hat. Gott kommt immer noch und trifft sich live von Angesicht zu Angesicht mit ihm. Und inzwischen weiß Abraham, dass Gott ein Gott ist, der verschont, der vergibt, der es liebt zu verzeihen. Er ist ein Gott der Gnade. Also sagt Abraham, ich weiß, dass du ein Gott der Gerechtigkeit bist und es wird niemals aufhören. Du kannst es nicht abschütteln. Aber ich weiß auch, dass du ein Gott der Liebe bist und du willst Menschen verschonen und du liebst das Unverdiente. Und deswegen macht Abraham sich sozusagen eine theologische Überlegung zu seinem Gebet. Und darin sagt er, vielleicht findest du ja 50 Leute in der Stadt, die nichts Böses getan haben und die dir dienen. Willst du die Stadt nicht um ihretwillen verschonen? Und er sagt damit, wirst du nicht die ganze Stadt für die wenigen, wegen der wenigen Gerechten verschonen? Und er sagt damit eben nicht, gib deine Gerechtigkeit auf Gott. Weil Abraham genau weiß, dass es nicht geht. Aber stattdessen sagt er, du liebst Gerechtigkeit so sehr. Wäre es nicht möglich, dass du für wenige Gerechte die ganze Stadt verschonst? Gott, wäre es nicht möglich, dass das gerechte Leben von wenigen auf die vielen sozusagen übergeht und sie auch rettet? Und auf diese Weise könnte Gott sowohl ein gerechter Gott bleiben, der die Gerechten ehrt und gleichzeitig die Unverdienten rettet. Ist das nicht möglich, Gott? Und immer wieder sagt er das. Und immer wieder sagt Gott, ja. Und immer dann, als Gott sagt, ja, ist Abraham erstaunt und sagt, okay, also nochmal zum Klarstellen, du würdest also diese Stadt für 50 Gerechte vergeben. Und Gott sagt ja. Wie wäre es mit 40? Ja. Wie wäre es mit 30 vielleicht? Ja. 20? Ja. Und auch 10? Ja. Selbst das sagt Gott. Aber dann geht Abraham an einem der erstaunlichsten Orte in der ganzen Bibel, einen schockierenden und absolut unerwarteten Weg in der ganzen Bibel. Was macht er? Er geht nach Hause. Gute Nacht. Warum? Er hat da doch eigentlich so gut verhandelt. Und was würde man von Abraham erwarten? Was wäre die letzte Frage, die Abraham dann nicht stellt? Ich glaube, wir würden erwarten, dass er am Ende sagt, O Herr, O Gott, lass mich noch einmal sprechen. Würdest du die ganze Stadt auch nur wegen einem einzigen Gerechten retten? Nur einer? Liebst du die Gerechtigkeit so sehr, dass die Gerechtigkeit von einem einzigen der ganzen Stadt angerechnet wird und Menschen gerettet werden könnten, die es nicht verdient haben? Und wir erwarten, dass Gott sagt, ja. Ja, Abraham, ich werde auch das tun für einen einzigen Gerechten. Aber Abraham stellt diese Frage nicht und Gott gibt auch keine Antwort darauf. Und Gott geht dann hinunter und richtet die Stadt. Und die Stadt ist verloren. Warum geht er? Abraham wusste, dass es in dieser Stadt keinen wirklichen rechtschaffenen Menschen gab. Lot auf jeden Fall war es nicht. Sein Neffe. Er hat nicht so gelebt. Aber er hat auch sich selbst angesehen und sah, dass er es auch nicht konnte. Abraham hat da etwas ganz Tiefes verstanden. Wenn es keinen Gott gibt von Recht und Gerechtigkeit, dann gibt es keine Hoffnung für diese Welt. Aber wenn es einen Gott gibt, der wirklich gerecht ist und Gerechtigkeit gibt, welche Hoffnung gibt es dann für dich und mich? Wer kann dann eigentlich vor diesem Gott überhaupt bestehen? Und Abrahams Problem war, er findet niemanden, der diesen Weg so gehen konnte. Und deswegen merkt er, ich muss mich daraus zurückziehen. Und ich glaube, diese Geschichte gibt uns hier einen Vorgeschmack auf etwas, das noch kommt. Die Story von Abraham ist ja nicht einfach nur eine lose Geschichte, sondern eigentlich ist sie eingebunden in eine große Storyline, die in der Bibel beschrieben wird. Eine größere Geschichte. Und Abraham ahnte etwas, was hier erst viele, viele Jahre später geschehen würde. Viele Jahrhunderte später kam jemand, der diesen Weg gehen konnte. Also wir sehen, Abraham betete für Sodom und Gomorra, für diese verruchten Städte. Er stand für sie ein. Er stand im Namen des Volkes für Gott, vor Gott und trat für sie ein, aber er konnte sie nicht retten. Und Abraham betete für diese Menschen, die so herzlos waren und die ihn wahrscheinlich auch platt gemacht hätten. Er betete für Sodom und Gomorra. Er betete für Menschen, die nichts Gutes für ihn wollten. Viele, viele Jahre später kam jemand, der betete auch für die Stadt. Er betete sogar für die Menschen, die ihn töteten. Er sagte, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun, als sie ihn schlugen. Und Abraham riskiert sein Leben, indem er vor Gott trat, um das Volk zu retten. Aber Jesus Christus, das ist diese andere Person, Jesus ist dieser Mann, den Abraham suchte. Abraham sagte immer wieder, ich vertrete diese Menschen, aber sei nicht böse auf mich. Aber Jesus Christus vertrat uns und nahm sozusagen den kosmischen Zorn der göttlichen Gerechtigkeit auf sich. Er nahm die Strafe für unser Versagen und bezahlte für unsere Ungerechtigkeit. Und wenn wir wie Abraham fragen, Gott, würdest du uns Menschen auch so retten, wegen eines gerechten Mannes, wäre Gottes Antwort auch ja. Wenn Jesus dieser gerechte Mann ist. Jesus ist dieser eine Gerechte, der für uns eintritt. Abraham hat einen guten Job gemacht, aber er konnte das nicht zu Ende bringen, weil er selbst nicht dieser Gerechte war und es auch sonst niemanden gab. Aber Jesus Christus hat es übernommen. Er sagte zu Gott, seinem Vater, Vater, der Lohn der Sünde ist der Tod, aber ich habe diesen Lohn bezahlt. Ich bin gestorben und nun Gott, mein Vater, verschone sie, liebe sie, vergib ihnen, nimm sie an. Nicht trotz deiner Gerechtigkeit, sondern weil du gerecht bist. Weil es wäre ungerecht, zwei Zahlungen für dieselbe Schuld zu erhalten. Ich habe doch dafür bezahlt. Und jetzt, liebe sie, verschone sie, nicht trotz deiner Gerechtigkeit, sondern wegen dem, was ich getan habe. So konnte Abraham beten. Und wie wir so beten können, ich glaube, wenn wir diese Geschichte von Abraham uns auch vor Augen führen, dann können wir etwas sehen. Abraham verstand, dass Gott zwar heilig, so vollkommen perfekt war, aber dass er auch liebte. Und es musste eine Möglichkeit geben, dass wir Menschen ganz unverdient von Gott gerettet werden können. Und ich glaube, wenn wir das verstehen, dann hat es weitreichende Auswirkungen auch auf unser Leben. Wenn wir diese gute Nachricht, das Evangelium, immer tiefer einsaugen, dann entdecken wir, auf der einen Seite steckt in uns mehr Ungerechtigkeit, als wir gedacht hätten. Wir fühlen das oft nicht, aber in Gottes Augen sind wir wie die Menschen in Sodom und Gomorra, auch böse und verloren, dass Gott sogar für dich an einem Kreuz sterben musste. So schlimm stand es in uns. Und gleichzeitig sind wir aber so geliebt, dass Gott gerne bereit war, für dich und für mich durch Jesus zu sterben. Das erste zeigt uns, dass wir Sünder sind, sozusagen. Also so ein altes Wort. Und gleichzeitig sind wir aber geliebt. Und ich glaube, das gibt uns auf der einen Seite diese Demut, zu sagen, wir schauen auf uns und wir gleichzeitig können wir so voller Zuversicht beten, weil wir wissen, Gott liebt es, weil er ein Gott ist, der gerne vergibt. Und ich glaube, dann können wir auf der einen Seite so voller Ehrfurcht sozusagen vor Gott sein, weil da ein Gott ist, der so groß ist, dass er alles in der Hand hat. Und gleichzeitig können wir so zuversichtlich sein, wie es auch Abraham war, weil dieser Gott sich um uns persönlich kümmern will. Sehen wir, wenn wir sagen, also ich glaube an einen Gott, der Liebe ist, dann ist es keine Liebe, die uns, glaube ich, zum Schmelzen oder zum Bringen, die uns wirklich verändert. Das ist keine Liebe, die dieses unglaublich lebendige Gebetsleben schenkt. Aber wenn du Gottes Liebe in Form von Jesus Christus siehst, der für dich bereit war, alles aufzugeben und zu sterben, ich glaube, das verändert alles. Wenn wir das Evangelium einsaugen, dann schafft es eine Demut und eine Zuversicht zugleich, die Abraham hatte. Wie können wir noch beten? Ich glaube, wir sollten in die Bibel immer wieder hineinschauen, dass unser Gebet eine Antwort ist auf diesen Gott, der mit uns persönlich unterwegs ist. Und dann sehen wir, dass in der Bibel nicht einfach nur da so ein paar lose Geschichten sind, sondern dass sie alles zu tun haben mit dieser unglaublichen guten Nachricht. Und wenn Gott auf jeder Seite der Bibel zu uns sozusagen spricht, dann wird unsere Antwort, unseres Herzens Gebet und Anbetung sein, uns darüber zu freuen, wie dieser Gott ist. Und ich glaube, das wird uns immer mehr dazu führen, dass wir Gebete sprechen, die zuerst sich um Gott drehen und um andere und nicht zuerst um uns selbst. Ein drittes, was wir lernen können, ich glaube, das Evangelium gibt uns eine Haltung gegenüber der Welt, wie sie Abraham hatte, auch gegenüber unserer Stadt. Ja, es gibt auf der einen Seite Leute, die sagen, ja, gut und böse, das gibt es überhaupt nicht. Und die relativieren alles. Und dann gibt es so Moralisten, die sagen, ja, also ich bin gut und du bist böse. Und man merkt, wie Leute auf einen herabschauen. Aber das Evangelium sagt uns, das sagt uns eben nicht, dass der Gute drin ist und der Böse ist raus, sondern das Evangelium sagt, dass die Demütigen, die zugeben, dass sie was auf dem Kerbholz haben, dass sie drin sind. Und die Stolzen, die nicht zugeben wollen, dass sie böse sind, die sind raus. Und ich glaube, zum Schluss können wir Herr Gott auch so große Dinge bitten, wie Abraham das getan hat. Abraham hat darum gebeten, um mehr. Und man fragt sich vielleicht, ja, hat er das bekommen? Hat Gott das Gebet beantwortet? Ich meine, die Städte wurden zerstört. Aber Lot konnte rechtzeitig fliehen. Und die Bibel sagt im nächsten Kapitel, Kapitel 19, dass Gott ihn gerettet hat, weil Abraham dieses Gebet gesprochen hat. Und dieser Text sagt uns, bete um große Dinge, sei mutig, belästige Gott mit seinem eigenen Wort, mit seinen eigenen Eigenschaften und geh ihm nach. Wie wäre es mit so einem außergewöhnlichen Gebet? Ihr habt gerade eine Vision als Gemeinde, wo ihr für 1% aller Potsdamer euch wünscht, dass sie Gott kennenlernen. Und ich glaube, das fängt an mit einem außergewöhnlichen Gebet. Denkt doch mal darüber nach. Amen.